Und ich möchte euch echt ermutigen, dass ihr das mit nach Hause nehmt, dass wir für die verfolgte Christe beten. Nicht am Sonntagmorgen, sondern auch, wenn wir zu Hause stille Zeit halten. Von dort her sehen wir, welches Privileg wir doch in unserem Land haben. Wir können in Gottesdienst gehen, ohne dass uns jemand verfolgt, ohne dass uns jemand davon abhalten kann. Es sei denn, wir selber. Gut, ich möchte in der Geschichte vom König David weitermachen. Heute geht es um die ganz bekannte Geschichte von David und der Bathseba. Und vielleicht mag der eine oder andere geneigt sein, die Geschichte, die kenne ich schon immer. Die Frage ist, was können wir aus dieser Geschichte für uns rausziehen und was können wir von dieser Geschichte auch lernen? Ich möchte zuerst zwei Bibelverse vorweglegen, lesen. Es steht in 2. Samuel in den Vers, im 11. Kapitel und dort in den Versen 1 und 2. Als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Auch König David ließ seine Soldaten ausrücken. Unter Joabs Führung zogen seine Offiziere mit dem ganzen Heer Israels in den Krieg gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land der Feinde und belagerten die Hauptstadt Rabba. David selbst blieb in Jerusalem. Eines frühen Abends stand David auf, nachdem er sich eine Weile ausgeruht hatte und ging auf dem flachen Dach seines Palastes spazieren. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Sie war sehr schön. Bis hier einmal der Eingangstext. Der Punkt, um den es ja heute Morgen auch in der Predigt geht, ist ja, dass wir diese Kämpfe in unserem Leben gewinnen können. Denn der Kampf beginnt ja eigentlich in unseren Herzen und in unseren Gedanken. Was denken wir, was haben wir im Herz? Und aus der Geschichte Davids, und das hat vielleicht den einen oder anderen auch schon gewundert, warum, wenn wir die Geschichte vom David lesen, der hat ja nicht immer alles richtig gemacht. Und trotzdem beschreibt die Bibel ihn als Mann nach dem Herzen Gottes. Und die Frage ist da, warum sagt Gott es? Was könnte das für uns bedeuten? Er ist uns ein Vorbild, auch wenn er nicht alles richtig gemacht hat. Und das denke ich, ein Vorbild zu sein bedeutet, nicht immer alles richtig zu machen, sondern es geht auch darum, wie gehe ich mit meinem Versagen um, mit meinen Fehlern. Was mache ich damit? Wo bringe ich sie hin? Und das Problem und die Herausforderung ist ja wie eigentlich vor 3000 Jahren. Wie ging jetzt dieser David mit seinem Ehebruch um? Heute spricht man ja nicht mehr von Ehebruch, sondern man spricht vom Seitensprung. Das hört sich vielleicht ein bisschen flotter oder dynamischer an. Und mittlerweile hat sich ja in unserer Gesellschaft auch so ein neuer Begriff etabliert. Casual Dating. Und das heißt wörtlich übersetzt zufällig flüchtiges Ausgehen. Es steht für spontane sexuelle Treffen aller Art. Kennen wir in unserem Gemeindekontext natürlich nicht. Aber zurück zum David und seinem Fehlverhalten. Seine Geschichte kann uns ja auch helfen. Auch wenn wir vielleicht andere Dinge in unserem Leben haben, die uns herausfordern. Das Leben von David, sein Vorbild mit Versagen, kann auch für uns heute Morgen Gewinn sein. Wichtig ist, dass wir, das ist so der erste Punkt meiner Predigt, dass ich das Problem der Versuchung verstehe. Was war denn im Leben von David passiert? Also David ging nach Jerusalem zurück. Er ging nicht, wie sonst üblich, mit seinen Soldaten in den Krieg, sondern er ist zu Hause geblieben. Und dann ist Folgendes passiert. Es ist Mittagsruhe, der David geht auf seinem Dach spazieren vom Palast, kann wahrscheinlich auf ganz Jerusalem runtergucken. Und dann sah er eine schöne Frau, die gerade beim Baden war. Für David war das ein sehr ungünstiger Moment, dort zu sein. Was macht David? Er schickt einen Diener los, lässt nachfragen, wer die Frau ist. Und dann hat er festgestellt, das ist die Bathseba und ihr Mann heißt Uriah. Und dann hat er sie einfach in seinen Palast geholt und hat mit ihr geschlafen. Das ist jetzt die Geschichte sehr verkürzt dargestellt. Dann ist noch Folgendes passiert, diese Bathseba wurde sogar schwanger. Jetzt hatte ja der David noch ein weiteres Problem, weil die Frau war ja verheiratet. Und dann hat er ihren Mann nach Jerusalem eingeladen, hat mit ihm gegessen, hat ihn betrunken gemacht und hat gesagt, geh jetzt nach Hause zu deiner Frau. Uria, ein Soldat, hat gesagt, meine Kameraden, die sind am Schlachtfeld, ich gehe sicher nicht zu mir nach Hause, zu meiner Frau. Das hat David wieder mitgekriegt, dann lädt er ihn nochmal ein, macht ihn auch wieder betrunken, schickt ihn nach Hause und wieder tut dieser Uria sich gleich verhalten, er geht nicht zu sich nach Hause. Und was macht David dann? Er schreibt seinem Herrführer, gibt diesem Uria eine Notiz mit und schickt die seinem Herrführer. Und der hatte dann die Anweisung, diesen Uria an die vorderste Front zu stellen, dort, wo er sicher war, dass er umkommen könnte. Und somit sehen wir, was Sünde mit sich bringt. Also David hat nicht nur Ehebruch begangen, er hat nicht nur ein uneheliches Kind gezeugt, er wurde sogar zum Mörder. Klammer auf, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, Klammer zu. Aber seine Geschichte zeigt uns auch, wie Versuchung funktioniert. Die funktioniert immer nach dem gleichen Muster. Sie knüpft an einem Punkt an, wo wir ein Verlangen haben. Wir alle haben Wünsche, wir alle haben Emotionen. Wir sind manchmal auch wütend. Manchmal sind wir auch zornig. Und da macht die Versuchung etwas. Sie nimmt den kleinen Finger und dann die ganze Hand. Kennen wir schon aus dem Volksmund. Vielleicht war es auch bei David so. Er hat diese hübsche Frau gesehen und das ist ja eigentlich noch gar kein Problem. Aber die Versuchung stoppt hier nicht. Sie will immer alles. Auch bei uns können es ja viele kleine Dinge sein, kleine Sünden, die Notlüge, zu viel Alkohol, zu viel Geld ausgeben, ungute Blicke, fragwürdige TV-Shows. Das kann uns ganz schnell irgendwo hinziehen, wo wir gar nicht hinwollen. Und dann befinden wir uns plötzlich in einer so destruktiven Situation, gerade vielleicht in Süchte, in Schulden, in Pornografie und viele andere Dinge. Und das Perfide an Versuchungen ist immer, und das sehen wir auch in der Geschichte von David, sie kommt immer, wenn wir anonym sind. Sie versucht, unsere Anonymität zu gebrauchen. Das ist auch interessant, die Geschichte beim David. Eigentlich hätte er mit seinen Soldaten im Krieg sein müssen. Aber er hat sich entschlossen, das kann diesmal der Job selber machen, ich bleibe mal zu Hause. Und an diesem Alleinsein knüpft jetzt auch die Versuchung. Wir tun gewisse Dinge eben nur, wenn andere sie nicht sehen. Wenn es andere nicht mitbekommen. Vielleicht für uns. Kann ich alles, was ich in Netflix sehe oder auf YouTube oder im Fernsehen, würde ich mich getrauen, am Sonntagmorgen hier vorne zu zeigen und sagen, ich habe das angeguckt. Wäre doch so ein guter Prüfstein, so für uns. Ich möchte jetzt niemandem ein schlechtes Gewissen machen, aber wir wissen, Versuchung knüpft an, wenn wir alleine sind, wenn wir anonym sind. Keiner von der Gemeinde sieht es. Mann ist auch unterwegs, Frau ist unterwegs, Kinder sind aus dem Haus. Und da möchte ich auch uns, die ältere Generation, ansprechen. Die Versuchung macht vor dem Alter nicht Halt. Das heißt nicht, dass wenn wir alt genug sind, dass da nicht eine Abzweigung kommen könnte, wo wir in Versuchung geraten. Es heißt auch nicht, dass wenn ich einen großen Sieg für Gott errungen habe, dass mich die Versuchung nicht auf dem falschen Fuß erwischen könnte. Alter schützt vor Torheit nicht, sagen wir im Volksmund. Ich kann das ja predigen, ich habe ja das gewisse Alter, wo ich das hier ausdrücken darf. Aber auch die Jugend schützt vor Torheit nicht. Und wir dürfen das, was Sünde auslöst, nicht kleinreden. Sünde ist furchtbar. Ich weiß, ein unmodernes Wort, aber ich möchte es trotzdem an dieser Stelle heute Morgen gebrauchen, um die Deutlichkeit zu machen. Was macht Sünde? Erstens, sie belastet unsere Nähen und Beziehungen. Wir wissen vom Uriah, das war einer der besten Soldaten von der Armee von David. Und dann hat David gemerkt, der Mann passt nicht mehr in mein Lebenskonzept. Und so hat er an ihm einen Mord begangen. Und wenn wir einer Versuchung nachgeben, dann betrifft es immer auch unser näheres Umfeld, unsere Mitmenschen, Ehe, Familie, Freunde. Und das Vorbild von David, auch in vielen anderen Dingen, hat negative Auswirkungen auch auf seine Kinder. Könnt ihr in der Geschichte nachlesen. Und es ist doch wichtig, auch festzustellen, dass irgendwann manche Dinge auch bei Kindern passieren, gerade im Bereich der Sexualität, dass es irgendwie von einer Generation zur anderen weitergeht. Sünde belastet aber nicht nur unsere Beziehung, sie belastet auch unsere Beziehung zu Gott. Wir wissen, Gott liebt Menschen unabhängig von dem, was sie tun. Aber er hasst auch die Sünde. Warum? Weil er gerecht ist. Aber er hasst nicht nur Sünde, weil er gerecht ist, sondern weil er weiß, dass Sünde uns, dir und mir schadet. Und weil er die Menschen liebt, möchte er nicht, dass wir in Sünde leben, weil sie uns schaden könnte. Und Sünde belastet unsere Beziehung zu Gott. Vertrauen geht verloren. Das spürt man im eigenen Leben. Das sieht man im Leben von anderen Menschen. Das erlebt man in der Seelsorge. Und wenn wir Sünde mit Sünde in unserem Leben nicht aufräumen, entfernen wir uns immer mehr von Gott. Wir beten nicht mehr mit dem gleichen Feuer. Wir beten nicht mehr mit demselben Glauben und mit der gleichen Intensität und mit der gleichen Überzeugung. Und so oft ist das Gedulden von Sünde im Leben der Anfang vom Abflachen in der Beziehung zu Gott. Ein dritter Punkt, Sünde belastet auch uns selbst. Das kann man im Leben von David sehen, sein Gewissen war belastet. Ihm war bewusst, er hat nicht richtig gehandelt und es tut weh. Und wir dürfen nicht vergessen, wir tragen immer die Konsequenz von unserer Sünde. Ein Kind, das gezeugt wurde, ist einfach nicht mehr da. Jemand, den wir physisch oder psychisch verletzt haben, trägt unter Umständen ein Leben lang Narben davon. Und das Ungute an einer Sünde ist dass wenn man diesen Weg der Sünde nicht unterbricht, das bringt immer die nächste Sünde mit sich. Beim David war es zuerst der Blick, dann der Gedanke der Lust und dann der Ehebruch. Und zum Schluss musste David, um seine Sünde zu vertuschen, Uriah umbringen lassen. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt aus dem Strudel heraus? Wie komme ich aus dieser Abwärtsbewegung raus? Was ist denn so unser normales Reaktionsmuster, wenn wir einen Fehler gemacht haben? Erste Reaktionsmuster ist, nächstes Mal mache ich es besser. Wenn das nächste Mal dieses Programm kommt, zippe ich gleich weiter. Oder was auch immer deine Versuchung sein möchte. Aber feststellen kann man, dass manche Schwachheiten uns unser ganzes Leben lang begleiten. Und da reicht es nicht nur, eine willentliche Entscheidung zu machen, ich mache es anders. Oder wir resignieren. Egal wie ich mich anstrenge. Es passiert mir immer wieder. Und dann sagt man, ich bin halt so. Ich bin ja auch noch ein Mensch. Schlussendlich endet die Aussage über uns selbst, ich bin und bleibe, wie ich bin. Ein weiteres Reaktionsmuster wäre, ich verdränge die Dinge, verheimliche sie, verstecke sie, weil es mir unangenehm ist. Und oft scheuen wir uns ja offen und ehrlich zu sein. Aber das Gute daran ist und das Sonderbare ist, unser Gewissen erinnert uns trotzdem immer daran, hey, den Weg, den du da gehst, der ist ungut für dich. Da stimmt etwas nicht in deinem Leben, da stimmt etwas nicht mit dir und du hast eigentlich keine gute Lebensqualität. Eine weitere Art, wie man mit Sünde umgeht, ist, man projiziert es auf den anderen. David hätte ja sagen können, warum musste die Bathseba ausgerechnet dann baden, wenn ich auf dem Dach vom Palast stehe? Die ist doch schuld. Und dann ist ja auch noch schön, wenn sie nicht gewesen wäre, hätte ich niemals gesündigt. Wir versuchen unser Gewissen zu entlasten dadurch, indem wir die Schuld auf andere schieben. Das kennen wir von Kindesbeinen aus. Wer Geschwister hat, hat immer gesagt, ich war's nicht, er war's. Meine kleine Schwester, mein großer Bruder. Kennen wir in der Schule, wer war's? Der hat mich angesteckt. Wir übernehmen nicht so ganz gerne Verantwortung. Wir haben ja für alles eine plausible Erklärung vielleicht. Und es ist ja für uns einfacher, den Splitter im Auge des anderen zu sehen, wie den Balken bei uns. Aber gut ist doch, dass Gott andere und bessere Wege hat, wie wir mit Sünde umgehen können. Und da sehen wir, was diesen David zum Mann Gottes gemacht hat. Die Frage ist doch, und es muss ich keine besonders prophetisch begabt sein, dass ich sagen kann, jeder von uns hat mal versagt. Oder gibt es hier jemanden, der nie versagt hat? Der darf mal kurz die Hand strecken. Das Rezept hätte ich denn gerne. Ich möchte jetzt einen längeren Abschnitt aus der Bibel lesen, weil der so deutlich macht, wie David da reagiert hat. Und ich finde es auch so eindrücklich, wie Gott diesen David überführt. Mit welcher liebevollen Art. Okay? Damals gab es Propheten. Der Herr sandte den Propheten Nathan zu David. Als Nathan vor dem König stand, sagte er zu ihm, ich muss dir etwas erzählen. Ein reicher und ein armer Mann lebten in derselben Stadt. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber besaß nichts außer einem kleinen Lamm, das er erworben hatte. Er versorgte es liebevoll und zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Es durfte sogar aus seinem Teller essen und aus seinem Becher trinken und nachts schlief es in seinen Armen. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte seinem Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten. Aber er brachte es nicht über sich, eines seiner eigenen Schafe zu schlachten. Darum nahm er dem Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es für seinen Besucher zu. Und dann die Reaktion vom David. David wurde vom Zorn gepackt und brauste auf. So wahr der Herr lebt, dieser Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er 4 Lämmer geben und für das eine, das er ihm rücksichtslos weggenommen hat. Und jetzt kommt's. Da sagte Nathan zu David, du bist dieser Mann. Der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen, ich habe dich zum König von Israel erwählt und dich beschützt, als Saul dich umbringen wollte. Den ganzen Reichtum Sauls und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Juda gehören dir und sollte dir das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. Warum also missachtest du meinen Willen? Warum hast du getan, was ich verabscheue? Den Hethiter Uriah hast du ermordet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du, David, bist der Mörder Urias, denn du hast angeordnet, dass Uriah im Kampf gegen die Ammoniter fallen sollte. Du hast dich mir widersetzt und Uriah die Frau weggenommen. Darum soll dein Königshaus von nun an immer wieder das Schwert zu spüren bekommen. Also der Prophet kommt und hält jetzt David diesen Spiegel vor und sagt ihm, du bist der reiche Mann, der in der Geschichte etwas genommen hat, was ihm nicht gehört und was er auch nicht hätte tun sollen. Für uns unbegreiflich eigentlich. Und dann spricht David eigentlich sein eigenes Urteil. Das gelesen, der Mann soll sterben, muss 4-fach zurückerstatten. Und es ist doch gut zu wissen, Gott will uns in unserer Sünde, in unserem Versagen nicht alleine lassen. Das Erste, was Gott macht, er konfrontiert uns mit unserer Sünde. Und es ist doch etwas sehr Unangenehmes, wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn der Heilige Geist zu uns spricht und sagt, hey Thomas, du hast gesündigt. Das sind ja die Augenblicke, wo man nicht gerade so gerne Lobpreis macht. Aber wenn Gott uns den Spiegel vorhält, dann macht er das, weil er es zu unserem Besten tut, damit es uns gut geht. Denn er möchte uns bewahren vor der Konsequenz der Sünde. Er möchte einen besseren Weg aufzeigen. Und das sehen wir auch, wie liebevoll Gott David begegnet. Der Prophet erzählt ihm eine Geschichte und gibt David die Möglichkeit, selber zu entscheiden, was gut und richtig ist. Also der Nathan kommt nicht mehr und sagt, hey du David, du hast gesündigt, sondern ich erzähle dir mal eine Geschichte. Und ich finde, da holt er ihn echt liebevoll ab. Er macht es auf eine Art, wie es David angenehm ist, wo Gott ihn abholt. Und so geht auch Gott mit uns um. Er holt uns liebevoll ab und sagt, hey Thomas, den Weg, den du da gehst, der ist nicht in Ordnung. Und Gott macht es primär durch drei Dinge, wie er uns überführen möchte. Erstens mal, er spricht durch seinen Geist zu unserem Gewissen. Er manifestiert sich in unserem Herzen, sodass du spürst, das hätte ich nicht machen sollen, das hätte ich nicht sagen sollen. Und wenn wir da noch nicht hören, dann macht es Gott auf die zweite Art. Durch unsere Mitmenschen. Die halten uns ja im alten Spiegel vor. Gute Referenz sind auch Kinder. Den kannst du erzählen, was du willst. Du musst es vorleben, sonst funktioniert es nicht. Unsere Mitmenschen machen uns auf Dinge aufmerksam. Und wenn das nicht hilft, dann kommt Gott auf die dritte Weise. Er macht es öffentlich. Und wenn Gott etwas öffentlich macht, ist das meistens ein Zeichen, dass wir vorher nicht auf ihn gehört haben. Der Heilige Geist wirkt an unserem Herzen und will uns helfen. Und David selber sagt im Psalm 139, im 24. Vers, zeige mir, wenn ich auf falschem Wege bin. Und das darf auch unser Gebet sein, dass wir regelmäßig beten sollen. Herr, wenn ich falsch unterwegs bin, wenn ich falsch abgebogen bin, zeig mir es bitte. Und dann macht Gott noch was, um David zu helfen. Und das ist das Gute am David. David übernimmt Verantwortung für sein Versagen. Und das zeichnet ihn jetzt als Mann Gottes aus. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat sich nicht verteidigt, hat auch nicht gesagt, die Bathseba ist doch schuld. Er hat auch nicht resigniert, ich bin halt so. Er hat ganz einfach gesagt, es stimmt, ich bin der Mann, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und das zeigt das ganze Herz von David. Und so betet er auch im Psalm 51 in den Versen 3 bis 6. Können wir auch lesen. Gott, sei mir gnädig um deiner Gnaden willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Also das sehen wir auch, wie schrecklich Sünde auch im Leben von David war. Er wusste, Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, aber seine Sünde hat ihn verfolgt in seinen Träumen. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum hast du recht behalten mit dem, was du sagst, und dein Urteil über mich ist gerecht. Und David bekennt ja, hey Gott, eigentlich habe ich gegen dich gesündigt. Sicher hat auch Menschen verletzt, gegen Menschen gesündigt. Vergessen wir aber nicht, Sünde oder wir sündigen in erster Linie Gott gegenüber. Und deshalb brauchen wir auch eine Lösung von Gott. Im Psalm 53, 19 steht, und das wäre so mein vorletzter Punkt, das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ein zerknirschtes, reumütiges Herz, wirst du Gott nicht ablehnen. Und das gilt auch heute, wenn wir ehrlich zu Gott kommen, wenn wir Reue empfinden, wenn wir Buße tun, ja auch so ein Wort, das man heute nicht mehr so gerne benutzt, aber Buße tun hat was Positives, dann haben wir Zugang zu Gott und finden bei Gott Gnade, egal um was es geht. Wir dürfen es lernen, die Vergebung und die Gerechtigkeit Jesus anzunehmen, gerade wenn wir vielleicht zum vierten, fünften Mal den gleichen Fehler machen, das gleiche fünfmal, gleich mal versagt haben, dass wir immer noch bereit sind, auch die Vergebung von Gottes Seite anzunehmen. Und dann hat dieser Prophet zum Nathan, zum David gesprochen in 2. Samuel 12, 13. Der bekannte David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan erwiderte, der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben. Das sagt Jesus ja auch zu uns, dir ist vergeben. Und das ist etwas, was wir lernen müssen anzunehmen. Denn wenn wir die Vergebung von Gottes Seite nicht annehmen, dann haben wir ein Problem, dann sind wir nämlich selbstgerecht. Denn der Einzige, der Vergebung aussprechen kann, ist Gott. Und seht, das ist einer der Gründe, warum ich so gerne auch Christ bin. Weil ich habe einen Ort, wo ich mein Versagen bekennen darf. Ich habe einen Ort, wo ich mit meinem Versagen hinkommen darf. Ich frage mich immer, wie Leute das machen, die keine Beziehung zu Christus haben. Was machen die mit ihrer Versagen, mit ihrem Schuld? Und deshalb finde ich auch so wichtig, dass wir als Gemeinde ein Ort sind der Gnade. Ein Ort sind, wo ich kommen darf, so wie ich bin. Ein Ort, wo ich sein darf, ohne Scham. Und was wir aus der Geschichte auch lernen können, Glaube bedeutet jetzt nicht, dass ich mit beladenem Herzen leben muss. So gibt es ja auch unter Christen so diese Unart, dass man den ganzen Tag Buße tun muss. Buße und Buße und Buße und Buße. Das ist nicht das Ziel Gottes für uns. Gottes Ziel ist doch, dass ich in Freiheit leben kann. Jesus möchte mich erheben. Was wir jedoch behalten sollen, ist ein bußfertiges Herz, dass wenn ich versagt habe, wenn ich gesündigt habe, dass ich dann zu Gott komme. Wenn der Heilige Geist mir was aufzeigt, umzukehren, wenn ich falsch liege, wenn ich gesündigt habe, das ist ein großer Unterschied. Jesus ist doch gekommen, um uns frei zu machen. David schreibt auch in dem Psalm: Erschaffe mir ein reines Herz, o Gott, erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Also die Kraft, Jesus nachzufolgen, die Kraft, mit Versagen umzugehen, die Kraft, ohne Sünde zu leben, die bekomme ich von Gott. Weil mein Wille ja, wie ich so angesagt habe, ja oft nicht frei. Und das ist jetzt mein letzter Punkt meiner Predigt heute Morgen. Wichtig ist, und das können wir auch lernen von David, dass wir aus unserem Versagen lernen. Das ist ja eins, einen Fehler zu machen, kann uns passieren. Zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Aber ich muss daraus was lernen. Das hat auch David gewusst. Er wusste, die Geschichte ist hier nicht fertig. Wir wissen, sein Vorgänger, der König Saul, der hatte auch versagt und hat seine Schuld wegen der menschlichen Konsequenzen bereut. Umkehr und Buße bedeutet aber nicht, es tut mir leid, ich bitte Gott um Vergebung, mach gleich weiter. Ich lebe weiter wie bisher. Das ist nicht neutestamentliche Umkehr, sondern dass ich lerne aus dem, was vorgefallen ist, dass ich erneuert werde, dass ich einen anderen Weg gehe. Das heißt, nicht nur Reue zu erleben, sondern Kurswechsel zu haben, Vergebung anzunehmen, verändert und erneuert zu werden. Wir sagen ja aus dem griechischen Wort, für Buße tun oder für Sünde ist eine Zielverfehlung. Also wenn ich in die verkehrte Richtung gehe, reicht es nicht, wenn ich sage, Heike, ich bin falsch abgebogen, sondern es wäre sinnvoll, wenn ich falsch abgebogen bin, dass ich dann auch mein Auto umdrehe und in die entgegengesetzte Richtung fahre, sonst macht es ja keinen Sinn. Und genauso ist es mit Sünde. Reue bedeutet es auch, den Sinn verändern, einen anderen Weg gehen mit der Hilfe Gottes. Ich weiß noch nicht, was dich betrifft, ich weiß noch nicht, was deine Versuchung ist. Und mir geht es heute Morgen nicht um meine Versuchung, dass ich gerne Gummibärle esse. Das ist ja... kann man in den Griff kriegen. Aber jeder von uns hat auch so Punkte, wo der Teufel ihn angreift. Das kann Sexualität sein, das kann ein anderes Thema sein. Aber gut wäre es, wenn ich das weiß, dass ich in gewissen Situationen Abstand nehme. Und den Weg unterbreche, der Versuchung in meinem Leben auslöst. Dass wir eine Abzweigung nehmen, dass wir lernen wegzukommen. Damit wir nicht ins Rutschen kommen, denn wenn wir mal im Rutschen sind und schnell genug sind, dann ist die Versuchung nicht mehr aufzuhalten. Dann gehen die Emotionen, dann gehen die Sorgen mit uns durch. Und dann haben wir auch die Konsequenz zu tragen. Aber der Heilige Geist möchte dir zeigen, hier ist eine Abzweigung, du musst diesen Weg nicht gehen. Ich möchte dir den Weg zum Leben geben. Gott möchte uns helfen, sodass wir uns nicht in Versuchung bringen, in so vielen Dingen. Weil Gott uns bewahren möchte. Er möchte uns auf dem Weg des Lebens führen. Der Weg des Lebens bringt Freude. Also wenn wir den Weg der Umkehr gehen, dann kommt auch wieder Freude in unser Leben. Gott lässt uns nicht am Boden. Er richtet auf und schenkt neue Freude. Er sagt, komm, steh auf. Deshalb betet auch der David, gib mir ein festes und gehorsames Herz. Jetzt komme ich zum Schluss. Und Gott hat kein Interesse, dass du und ich mal vor ihm stehen und sagen, ich habe 75 Jahre ohne Sünde gelebt. Das ist nicht Gottes Ziel. Warum? Das wäre ja schön, wenn es so wäre. Aber die Realität spricht doch in unserem Leben etwas anderes. Was Gott uns sagen, was ich wünsche, dass Gott mir mal sagt, wenn ich vor ihm stehe, du hast dir ein weiches, bußfertiges Herz bewahrt. Das ist meiner Gnade und meinem Wort vertraut. Und du hast gelernt, aus deinem Versagen zu lernen. Das ist das größte Kompliment, das Gott uns machen kann. Das sind Menschen nach dem Herzen Gottes. Nicht die Perfekten. Ich weiß, wir leben ja in einer perfekten Welt und nur die Perfekten sind super, aber das bildet doch nicht unser Leben ab. Auch wenn du vielleicht zu Hause ein T-Shirt hast, wo drauf steht, Nobody is perfect, my name is nobody. Menschen nach dem Herzen Gottes sind die, die versagen und richtig damit umgehen. Und ich habe für mich entschieden, so ein Mensch möchte ich sein. Können wir aufstehen und beten? Herr Jesus, ich danke dir auch für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir von der Geschichte von David lernen dürfen. Danke, dass du uns hilfst und trägst und uns Kraft gibst, der Versuchung zu widerstehen. Aber danke, dass wir auch mit all unserem Versagen zu dir kommen dürfen, dass wir uns ein bußfertiges, weiches Herz bewahren, dass wir von dir Gnade und Vergebung empfangen können und dürfen. Und danke, Jesus, dass wenn du uns auf etwas aufmerksam machst, Herr, dass wir das bereuen, aber auch einen anderen Weg gehen, dass wir unser Denken, unseren Sinn verändern. Danke, dass du uns den Beistand gegeben hast, der Heilige Geist, der uns leitet in alle Wahrheit, der uns die Kraft gibt, der Versuchung zu widerstehen. Und Herr, möchte ich bitte für meine Brüder und Schwestern, dass wenn sie am Montag im Alltag stehen und die Versuchung kommt, dass sie sich ein bußfertiges Herz bewahren, dass du sie bewahrst und behütest, dass man auch bricht mit Wegen, die ungut sind für unsere Leben. Ich danke dir, dass wir dich kennen und dass du uns leitest in alle Wahrheit hinein. Und Jesus, du weißt auch heute Morgen, wer Mühe hat, sein Versagen zuzugeben. Jesus, ich möchte dir die Menschen auch anbefehlen, die Mühe haben, Vergebung anzunehmen, nicht dem Alten, die immer noch dem Alten nachhängen. Danke, dass du sie auf den Weg des Lebens gibst und neu den Weg der Freude gehen lässt. Herr Jesus, möchte ich bitten, dass du heute Morgen Menschen überführst von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Herr Jesus, wenn heute Morgen jemand in der Gottesferne lebt, wenn er keine Beziehung zu dir hat, danke, dass du der Erlöser bist, dass er zu dir kommen darf, so wie er ist und du ihn annimmst. Herr Jesus, du hast so eine Sehnsucht danach, dass wir mit dir in Verbindung leben. Und ich danke dir, dass du uns so unendlich liebst und dass du uns auch nicht lässt in der Sünde, sondern dass du uns davon befreist. Herr, ich danke dir für deine Güte und Gnade und möchte ich jetzt bitte, Geist Gottes, dass du die Wahrheit in unser aller Leben groß machst. Danke für deine Hilfe und für deine Gnade. Amen.